die Verse 1 bis 10 und 14 und 5 bis 15. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Sieh, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten sollen. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Eine schön und gleichzeitig schaurige Nachricht. Denn Buße tun, das klingt so gar nicht angenehm. Das Evangelium, das klingt gut. Rainer, wie ist es mit Buße und Evangelium auch heute in dieser Adventszeit? Wir sind gespannt, was du in der Predigt zu sagen hast.
Dankeschön, Matthias. Das war gerade, was wir gehört haben, die Weihnachtsgeschichte nach Markus. Habt ihr die Krippe vermisst? Und Maria und Josef? Wir haben 4 Evangelien und 2 davon fangen nicht mit der Weihnachtsgeschichte an, wie wir sie nach Lukas 2 kennen. Dazu gleich mehr. Wir feiern heute den 3. Advent. Wir feiern das Kommen Gottes auf uns Menschen zu. Das feiern wir. Und zwar nicht nur auf die Menschheit, sondern auf dich ganz persönlich will Gott zukommen. Er will unter uns zelten. Haben wir so ein Zelt? So steht es wortwörtlich in Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch. Das Wort steht für Jesus. Und zeltete unter uns. Martin Luther übersetzte, wohnte unter uns. Aber eigentlich heißt es, er zeltete unter uns. Darum ist das Zelt hier vorne aufgebaut. Gott will in deinem Leben zelten. Und egal, wohin du ziehst, er möchte immer mit dir ziehen. Das ist Adventsbotschaft. Damit du wirklich lebst und nicht nur hier auf Erden wohnst. Ich liebe diesen alten Werbeslogan dieses skandinavischen Möbelherstellers. Diesen alten Werbeslogan: Wohnst du noch oder lebst du schon? Wohnst du noch oder lebst du schon? Wohnst du in einer Wohnung, in der du dich wirklich wohlfühlst, wirklich nach eigenem Geschmack und Farben eingerichtet? Eine Wohnung, in die du immer wieder gerne nach Hause kommst? Oder wohnst du noch im Muff und im Spieß deiner, sorry, elterlichen Wohnung? Und wie sieht das mit deinem Glauben aus? Wohnst du noch in deiner elterlich geprägten traditionellen Religion? Oder erlebst du eine eigene, lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Ein Gott, der mit dir geht durch alle Höhen und Tiefen und alle offenen Fragen. Denn das heißt Advent. Apropos Fragen. Ich erinnere mich noch lebhaft und es ist schon sehr lange her. Jesus ist die Antwort, so stand es in Fettdruck und großen Lettern auf unseren Einladungszetteln und Plakaten für eine evangelistische Großveranstaltung in Hagen. Ich komme aus Hagen, in der Nähe von Dortmund. Wir hatten das Jans-Team, ich weiß nicht, ob das noch manchen Begriff ist, eingeladen. Ach du meine Güte, ja. Ich stand damals als junger Mann und kämpferischer Christ in der Fußgängerzone und verteilte diese Einladungszettel. Jesus ist die Antwort. So, reagierte ein Passant, graumelierte Haar in gutem Anzug. Jesus ist die Antwort, was? Und auf welche Frage, bitteschön? Da stand ich jetzt. Ach du meine Güte. Das war für mich doch glasklar, dass auf alle Probleme und Fragen der Menschen Jesus die Antwort ist. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, diese mit der Muttermilch meiner Sonntagsschullehrer aufgesaugte Antwort einer Frage zuzuordnen. Jesus war doch die Antwort auf alles, oder? Ich plapperte dann irgendwas von ewigem Leben, von Sünde und Schuld, vom Sinn im Leben, so wie ich es gelernt hatte. Und der Mann sagte einfach, alles nicht meine Fragen. Aber hey, sag mir mal, was sagt denn dein Jesus zu Vietnam? Das war damals aktuell. Was sagt er zum Vietnam und zum Kommunismus? Was sagt er über Atomkraft und Atommüll? Naja, da stand ich nun und proklamierte Jesus als die Antwort auf alle Fragen des Lebens und wurde von jetzt auf gleich auf den Boden der Tatsache zurückgeholt. Ich bekomme heute noch rote Ohren, wenn ich daran denke, aber ich erzähle es heute. Denn ist es nicht so, viele große Fragen über Gott und die Welt, die hat Jesus nie beantwortet, weil er sie gar nicht kannte. Warum sterben so viele Kinder, während ein paar Dutzend Menschen über zwei Drittel des Gesamtvermögens, Weltvermögens verfügt? Und so wie ich damals in der Fußgängerzone stand, um Menschen einzuladen, in eine Veranstaltung zu kommen, die Jesus als Antwort auf alle Fragen versprach, so stand 2000 Jahre vorher in der Wüste jemand, ein skurriler, wild und zotteliger Typ in der Wüste, nahe bei Jerusalem und versprach Ähnliches. Ich kündige euch das Kommen eines Giganten an. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhriemen nur zuzubinden. Räumt euer Leben auf, denn wehe, er findet euer Leben unaufgeräumt, zum Thema Buße. Ne? Wehe, er findet euer Leben unaufgeräumt vor. Kehrt um von eurem egoistischen Lebensstil, kommt hierher in die Wüste und trennt euch von allen Versuchungen dort in der verruchten Stadt. Trenn dich von der verdorbenen Welt, tue Buße, bekehre dich, kehre um, ändere dein Leben, wenn du Gott begegnen willst, denn er kommt. Und lass dich taufen, lass dich reinigen von deinen Sünden und von deinen Schandtaten, ertränke dein altes Wesen, denn sonst wirst du mit Gott nicht in Kontakt treten können. Bereitet euch vor, ich taufe nur mit Wasser, aber er wird euch mit Feuer taufen. Sein mächtiger Geist wird über euch kommen, der wird euch alle Antworten geben. Der Auftritt des Johannes des Täufers, der war schon äußerlich beeindruckend und überzeugend. Niemand konnte ihm nachsagen, vom Geld anderer zu leben. Er lebte von dem, was die Natur hergab, so Markus, von Heuschrecken, von wildem Honig und dergleichen. Er trug Kamelfell, eine wilde, aber authentische Gestalt. Und alle, so steht's dann da, gingen zu ihm in die Wüste. Eigenartig, dass Menschen solchen Bußpredigern so gerne zuhören. Schon eigenartig. Und dann im Endeffekt doch nichts zu tun, was sie so predigen. Vielleicht ist es der Kontrast, der uns daran so fasziniert. Jemand lebt aus, was er sagt, denn wir alle machen ja täglich mehr oder weniger große Kompromisse mit unseren Idealen. Und wenn dann jemand kommt, der es wagt, konsequent zu leben, woran er glaubt, da können wir uns die Bewunderung nicht entziehen. Greta Thunberg etwa gehört vielleicht in diese Kategorie, egal was wir darüber denken. Wenn einer kompromisslos richtig und falsch benennt, statt ewig einerseits und andererseits oder sowohl als auch zu sagen, das hat Magnetkraft. Wir wünschen uns oft eine Welt, die viel einfacher und eindeutiger ist. Auch ich wurde oft als Pastor mit diesem Wunsch konfrontiert. Hey, hör doch mal endlich mit deinem differenzierten Reden auf. Werd mal eindeutig. Nenn Sünde beim Namen und lade zur Reue und zur Buße ein, so wie Johannes damals in der Wüste. Zuhörer sind dir garantiert. Tja, und dann kam er. Dann kam er zu Johannes in die Wüste. Jesus. Könnt ihr euch noch an diese Boxkampfauftritte von Henry Maske erinnern? Ich bin eine andere Generation, sorry. Martialisch. In glitzernder Kutte betrat er den prallgefüllten Hallen, 10.000 Leute. Die Musik Conquest of Paradise, ja, wurde beschallt. Und der Sprecher setzte an, Henry, ich kann es gar nicht nachmachen, Maske, ne? So. Und er kam, sah und siegte jedenfalls meistens. Nicht wenige hatten sich den Auftritt Jesu genauso vorgestellt. Genauso. Mit Kutte, mit Musik. Aber dann kommt da so jemand, schmächtige Gestalt. Allen bleibt die Spucke weg. Was? Dieser Normalo soll der große und lang ersehnte Messias sein? So ähnlich ging es Johannes selbst. Bist du wirklich der, der da kommen soll? Das war seine erste Frage. Du? Und so sprach der später immer wieder, als er von Herodes verhaftet wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, da schickt er seine Anhänger zu Jesus mit der Frage, bist du es wirklich? Ganz anders kam er, als er sich das vorgestellt hat. Nun, jetzt steht Jesus vor ihm und bittet ihn, Johannes, um die Taufe. Wie bitte? Das war doch anders gedacht. Ich dich? Nein, du mich. Ich bin doch, so sagte Johannes, ein sündiger Mensch. Du bist Messias. Du bist der, auf den doch alle sehnlichst warten. Du bist doch die leibhaftige, feurige Nachricht von Gott. Du brauchst doch nicht getauft zu werden. Johannes, sagt Jesus, ich bin ganz und gar Mensch. Und unausgesprochen schwingen hier die Worte mit, ich bin sterblich und auch ich habe Angst vor dem Sterben. Doch mein Vater im Himmel ist stärker als der Tod und an mir wird er den Sieg über den Tod offenbaren. Diese Taufe Jesu ist selbst eine Prophezeiung. Darum fängt Markus ganz gezielt damit an. Ich werde sterben. Hier ist es noch das Wassergrab. Doch ich werde nicht im Tod bleiben. Hier lässt Markus also ganz am Anfang seines Evangeliums schon das Ende der Jesusgeschichte aufblitzen. Jener Tod, den der Sohn Gottes annimmt, in dem festen Glauben nur ganz kurz eingetaucht zu werden, um danach zu einem neuen Leben aufzuerstehen. Hier am Anfang des Markus-Evangeliums blitzt also bereits das Ende der Jesus-Geschichte auf. Das ist das Konzept des Markus. Auch Jesus lässt sich taufen und unterwirft sich dieser tiefen Symbolik von Sterben und Auferstehen. Doch bei ihm ist es nun etwas entscheidend anders. Und er bringt Johannes auch deswegen mächtig ins Schleudern. Er stellt sich nämlich auf gleiche Augenhöhe zu all den Menschen, die da auch Schlange stehen, getauft werden wollen oder schon getauft wurden. Sein Motiv ist nicht die Angst vor einem drohenden Strafgericht Gottes, weil er eventuell auch Legionen von Sünden abzuwaschen hätte. Nein, Gott lässt ja selbst aus dem Himmel bestätigen, auf dem ruht mein Wohlgefallen. Ne? Kennen die Geschichte mit der Taube, die da von oben kommt. Ne? Auf dem ruht mein Wohlgefallen. Für Jesus ist die Taufe die Annahme seiner Berufung als Sohn seines Vaters im Himmel. Er nimmt die Berufung, Kind Gottes zu sein, die Berufung, Sohn Gottes zu sein, an. Bei Markus beginnt die Geschichte Jesu als Sohn Gottes mit der Taufe durch Johannes. Für Markus beginnt also hier in der Wüste bei der Taufe durch Johannes die Sohnschaft Gottes. Und wie in der Weihnachtsgeschichte auch, kommt Jesus überraschend anders, ganz anders. Das Erste, was dann von Jesus berichtet wird, ist sein Mission Statement, sagt man heute, ne? Sein Mission Statement, sein Programm. Die Verkündigung des Evangeliums. Hört her, es ist jetzt soweit, das Reich, in dem Gott regiert, ist nah. Ändert eure Einstellung zu Gott und glaubt diese gute Botschaft. Glaubt dem Evangelium, übersetzt Martin Luther, oder auch gute Nachricht. Mann, das ist ja mal eine gute Nachricht. Das hören wir ja, wenn jemand neu geboren wurde, ein Kind zur Welt kam oder jemand eine Prüfung geschafft hat, was auch immer. Gute Nachricht heißt Evangelium. Damals wurde das Wort Evangelium jedoch nur von den römischen Kaisern für sich selbst beansprucht. Sie verstanden sich, die römischen Kaiser, als Erretter der Welt. Darum galt alles, was aus ihrem Munde ging, als Evangelium, als gute Nachricht. Und genau diesen Begriff nimmt Jesus auf und drückt seine Ankündigung ganz bewusst in die Nähe einer kaiserlichen Proklamation. Jesus sagt damit, was eine gute Nachricht ist, das kommt nicht von Cäsar Augustus, sondern von Gott allein. Und ich bringe euch eine derartige gute Nachricht, die ihr nicht erwartet hättet, auch Johannes nicht. Denn auch die Johannespredigt ist eine nicht heilbringende Predigt, denn sie ist voller Drohung und voller Gerichtsangst. Wasch deine Sünden ab, sonst kann Gott im Himmel nichts mit dir anfangen. Ich, Jesus, bringe euch eine Botschaft völlig neuen Inhalts. Martin Luther übersetzt diese Verse mit tut Buße und glaubt. Doch das ist heute mindestens missverständlich, denn der Begriff Buße ist negativ besetzt. Sorry, ich muss es jetzt korrigieren. Es hat immer etwas, unser Bußbegriff, ja, immer etwas mit zu tun mit, wir haben etwas falsch gemacht und darum ist Wiedergutmachung nötig. Doch das Wort Buße bedeutet eigentlich Umdenken, Umdenken. Die Dinge von einer anderen Warte her betrachten. Paradigmenwechsel. Ein Negativ-Touch erhält das Wort Buße nur da, wo es eben verbunden wird mit Kategorien von Gericht und Strafe, wenn also Angst das Wort Buße besetzt. So wie das Donnerwetter, das Johannes hier in der Wüste predigt. Jesus greift zwar die Worte des Johannes fast wörtlich auf, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Doch bei ihm ist keine Reihenfolge gemeint, im Sinne von, na kehr erst einmal um und dann, wenn ihr das geschafft habt, dann glaubt an das Evangelium. Wendet euch zuerst von der Welt ab, hört auf zu sündigen, gebt euren Egoismus auf, etc., etc., etc. Und wenn ihr das geschafft habt, dann glaubt. Wie oft ist in der 2000-jährigen Kirchengeschichte genau das passiert? Und immer wieder verdreht worden. Auch die Kirchen kannten oft nur Gnade für die Sünder, wenn sie aufgehört hatten, welche zu sein. Bis heute hat die Angst unsere Herzen und Seelen im Griff. Diese Unsicherheit. Wird Gott mich wirklich annehmen? Wie denkt er wohl über mich? Wenn Gott jetzt vor mir stünde oder vielleicht auch neben dir sitzen würde, Was würde er über dich sagen und über dich denken? Oft ist es tiefe Angst, Unsicherheit, Zweifel. Doch Jesus sagt diese Worte völlig anders. Kehrt um, indem ihr anfangt, mir zu vertrauen. Fangt an zu vertrauen. Schafft diesem neuen Denken in dir Raum. Glaubt dieser guten Nachricht, die ich von Gott bringe. Bisschen kompliziert mit dem Mikrofon in der Hand immer umzublättern hier. Jesus gibt dem Begriff Umkehr eine völlig neue Drehung. Er verbindet es mit den Worten Vertrauen und gute Nachricht. Buße meint bei ihm eine grundlegende Sinnesänderung, anders über Gott zu denken. Anders über Gott zu denken, weg von Angst, weg von Resignation, hin zum Vertrauen auf Gottes Güte und Gottes Liebe. Wer in diesem Sinne umkehrt, stellt sein Leben auf eine völlig neue Grundlage und das erst hat dann erhebliche Konsequenzen auf die eigene Lebensführung. Merken wir, diese Umkehr fehlt komplett der negative Beigeschmack. Jesus setzt bei seinem Ruf zur Umkehr nicht bei unserer Lebensführung an, bei unseren Taten, sondern bei unserer Haltung Gott gegenüber. Ist sie angstbesetzt oder voller Vertrauen und Liebe? Es ist also keine moralische Umkehr, sondern eine religiöse Umkehr. Es geht darum, sich in die Hände Gottes vertrauensvoll fallen zu lassen, ohne Angst. Zu vertrauen darauf, dass Gott es mit mir persönlich nur gut meint, ohne Wenn und ohne Aber. Für viele unter uns ist die Tatsache, dass Gott existiert, überhaupt kein Problem. Aber das war zur Zeit Jesu genau das Gleiche. Doch für sie war die Frage viel, viel bedrängender, was dieser Gott von mir denkt und ob er nicht noch doch zornig über mich ist. Und hier setzt eben die gute Nachricht an. Gott hat Gedanken des Friedens über dich. Er hätte wahrscheinlich viel Grund, schlecht über deine Lebensführung zu denken, aber er sieht in dir zuallererst einmal sein Kind. Liebe, so Johannes, schließt Johannesevangelium, schließt jegliche Angst aus. Und Gott ist die Liebe, das ist sein Wesen, der kann gar nicht anders. Sein Wesen ist Liebe. Zu ihm kehr um. Das ist eine phänomenal gute Nachricht. Ich möchte diesen Inhalt mit einer Geschichte verdeutlichen. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte. Ich erzähle sie. Bei einer Bahnfahrt saß ich neben einem jungen Mann, so erzählt der Erzähler, der sehr bedrückt wirkte. Nervös rutschte er auf seinem Sitz hin und her. Und dann nahm ich meinen Mut zusammen und sprach ihn an. Sagen Sie, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie machen so einen sehr unsicheren Eindruck. Er sah mich erschrocken an, doch dann platzte es aus ihm heraus. Er sei ein entlassener Sträfling und jetzt gerade auf der Fahrt nach Hause. Seine Eltern waren damals bei seiner Verurteilung zutiefst getroffen. Sie konnten es nicht fassen, ihr eigener Sohn. Im Gefängnis hatten sie ihn auch nie besucht, nur manchmal einen Weihnachtsgruß geschickt. Freunde, Verwandte, Bekannte, niemand hatte sich hören lassen, sehen lassen. Trotz allem hoffte er nun, dass sie ihm verziehen hätten. Er hat ihnen also geschrieben und sie gebeten, sie mögen ihm bitte ein Zeichen geben. Ein Zeichen, an dem er, wenn der Zug an dem kleinen Hof kurz vor dem Ort vorbeiführe, sofort erkennen könne, wie sie jetzt zu ihm stünden. Hätten sie ihm verziehen, so möchten sie bitte in dem großen Apfelbaum, an dem der Zug vorbeifahren würde, ein gelbes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht wiedersehen wollten, brauchten sie eigentlich nichts zu tun. Dann werde er am Bahnhof auch nicht aussteigen, sondern weiterfahren, weit weg. Als der Zug nun sich seinem Heimatort näherte, der hielt es dem jungen Mann nicht mehr aus. Er brachte es nicht über, sich aus dem Fenster zu sehen. Ich bot ihm also an, die Plätze zu tauschen und versprach, auf diesen Apfelbaum zu achten. Ja, und dann kam er. Der ganze Baum über und über mit gelben Bändern behängt. Da ist er, flüsterte ich. Es ist wirklich alles in Ordnung. Dann sah er hinaus und Tränen standen ihm in den Augen. Mir war, so schließt der Erzähler die Geschichte, als hätte ich ein Wunder miterlebt. Und vielleicht war es ja auch eins. Das ist die Antwort, die Jesus uns gibt. Wie steht Gott zu mir? Wie steht er zu dir? Wie denkt er über dich? Wie wird er mich empfangen? Wird er mich akzeptieren? Jesus selbst ist die Antwort auf diese Frage. Kommt her, ihr Geplagten. Ich will euch sagen und ich will euch zeigen, wie mein Vater im Himmel zu dir steht. Ich will bei dir zelten. Wer so geliebt wird und sich so geliebt weiß, der fängt nun auch selber an zu lieben. Wir kennen das doch. Wer unter Druck steht, macht auch anderen Druck. Wie bei Johannes. Doch wer liebt, der setzt Liebe frei. Das ist die gute Nachricht. So kam und kommt Jesus heute noch und will mit dir persönlich in Beziehung treten. Wohnst du noch in deinem alten religiösen Denken oder erlebst du die befreiende Liebe Gottes in Jesus Christus? Jesus ist die Antwort? Ja. Ja. Und ob er als Antwort auch Antworten auf die vielen ungelösten Fragen in dieser Welt hat, das hängt nun ab von seinen vielen, vielen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. An denen, die zur Liebe befreit sind und als Geliebte die Herausforderungen dieser Welt tapfer angehen. Der größte Theologe des 19. Jahrhunderts, Karl Barth, er wurde einmal von einem Journalisten gefragt, Karl Barth hat Bände geschrieben, theologische Bände. Wenn du einen solchen Band aufschlägst und liest, verstehst du erstmal gar nichts. Reine Philosophie. Er wurde von diesem Journalisten gebeten, können Sie all das, was Sie da geschrieben haben, in einem Satz zusammenfassen? Seine Antwort, ja, das kann ich. Und dann zitierte er ein altes Kinderlied. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Ich wünsche euch einen gesegneten dritten Advent.